Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Ich heiße Lisa Lange und mein Arbeitstitel von der Predigt war Gottes unbequeme Gnade, weil die Vorbereitung, die war unbequem für mich. Und da kamen jede Menge Gefühle bei mir hoch. Ich war wütend, ich war frustriert, ich war bockig. Ich habe viele Tränen verdrückt und ich habe auch Angst gehabt. Und der Jonah, der hat ein Problem mit dem gnädigen und barmherzigen Gott und ich habe ein Problem mit dem gerechten und strafenden Gott, habe ich gemerkt. Und wie Jonah wollte ich auch fliehen. Ich habe zu Michael gesagt, weißt du was, ich gebe einfach meinen Glauben auf, gehe nicht mehr in die Gemeinde, muss nicht mehr predigen und dann muss ich auch nicht über Jonah 2 predigen. Und er meinte einfach so, that's not an option. Ich sagte, na toll. Genau, Jonas Gebet, Gottes Gnade, das ist mein Thema heute. Und letzte Woche hat der Joel gepredigt über Jonah 1. Und ich fasse euch mal kurz zusammen, um was es ging. Also, Jonah bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort das Gericht Gottes zu predigen. Und Jonah macht sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung auf, steigt in ein Boot ein und ein Sturm kommt auf. Und in dem Sturm geht Jonah ganz tief runter ins Boot und schläft. Und dann sagt der Bootsherr, Jonah, aufwachen, bete doch mal zu deinem Gott. Und die ziehen ihn los und da kommt bei rum, dass Jonah schuld ist an dem Sturm. Und er präsentiert dann auch die Lösung zu den Schiffsleuten und sagt, hey, werft mich einfach über Bord und der Sturm wird weggehen. Und die sagen, nee, wollen wir nicht machen und rudern umso kräftiger und schaffen es aber nicht, weil dieser Sturm ist von Gott. Und müssen ihn dann eben doch ins Wasser werfen. Und dann ist sofortige Stille. Und der Bootsherr und alle Leute auf dem Boot, die kommen in den Staunen und fangen an, Gott die Ehre zu geben und ihm Opfer zu bringen. Ich lese euch Jonah 2 einmal vor. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jonah zu verschlingen. Und Jonah war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Da betete Jonah zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rufe zum Herrn aus meiner Not und er antwortet mir. Aus dem Bauch des Scheol schreie ich und du hörst meine Stimme. Denn du hast mich in die Tiefe geworfen, ins Herz der Meere und die Flut umgibt mich. All deine Wogen und Wellen geben über mich. Da sprach ich, ich werde aus deinen Augen vertrieben, doch dennoch schaue ich weiter zu deinem heiligen Tempel hin. Die Wasser schließen sich über mir, um mir mein Leben zu nehmen. Der Abgrund umfängt mich, Seetang schlingt sich um mein Haupt. Zu den Wurzeln der Berge sinke ich. Die Unterwelt, ihre Riege haben sich für immer hinter mir geschlossen. Und doch ziehst du mich lebendig aus der Grube heraus, O Herr, mein Gott. Auch wenn mein Leben zu Ende geht, denke ich an den Herrn. Mein Gebet kommt vor dich in den Tempel deiner Heiligkeit. Die, die sich an leeren Götzen hängen, verwirken ihre Gnade, die ihnen gehört. Doch ich mit der Stimme des Lobes und Dankes will dir opfern. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Rettung kommt allein vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und dieser spuckte Jona aus an das trockene Land. Im Fisch betet Jona und erzählt dabei, was davor geschehen ist. Und was ist da passiert? Jona ertrinkt beinahe. Jona geht unter, er ist umgeben von Wogen und Wellen, er ist in größter Not und am Tiefpunkt angekommen. Er ist am Ende, er ist dem Tod nahe. Und da erkennt er, ich kann nichts tun, ich brauche Gott. Und Jona denkt an Gott und an seinen Tempel und endlich fängt er an zu beten. Der betet nicht auf dem Boot, wo ihn die anderen Leute schon drum bitten. Nein, erst als er wirklich nicht mehr selber kann, fängt er an zu beten. Und dann hört Gott ihn und gibt ihm einen Fisch, der ihn verschlingt. Dieses Verschlingen von so einem Fisch ist eigentlich was sehr, sehr Bedrohliches. Aber nicht in der Situation, ne? Das ist so absurd, weil das ist die Gnade Gottes, von dem Fisch verschlungen zu werden. Und Jona betet, ohne zu wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, er ist nur 3 Tage und 3 Nächte da drin, aber Jona weiß es nicht. Der weiß nicht, ob dieses Eingreifen Gottes, wie das endet. Und wie betet Jona? Der betet, als hätte er Zuhörer vom Stilmittel. Und es ist ein Dankgebet, das auf dieses Bittgebet von unter Wasser reagiert. Und als Stilmittel wird im Jona immer wieder beschrieben, wie Jona hinabgeht, hinab in das andere, in die gegengesetzte Richtung, hinab ins Boot und auch hier wieder hinab in die Tiefe. Also es ist ein Gebet, wo beschreibt, wie Jona wirklich ganz unten ankommt, bevor Gott ihn wieder nach oben geht. Also Jona muss an den tiefsten Punkt in seinem Leben kommen, um sich seiner Schwachheit bewusst zu werden und zu realisieren, ich schaffe es eben doch nicht. Und dann begegnet er Gottes Gnade. Er denkt an Gott und seinen Tempel. Das hatte ich schon, ne? Gut. Da stimmt was nicht in der Reihenfolge, sorry. So. Gut. Er erlebt dort die Gnade Gottes. Er wird von diesem Fisch verschlungen und hat zumindest mal eine Verschnaufpause, kann wieder atmen und beten und reden. Und mein Thema heute ist ja auch die Gnade Gottes. Und da stellt sich verschiedene Fragen. Erstmal, warum brauchen wir Gnade? Wie erleben wir die Gnade? Und wann erleben wir die Gnade Gottes? Und das war einer der Punkte, wo ich selber von Gott herausgefordert wurde, was für mich selber unbequem war, weil ich erkennen musste, mein Weltbild passt nicht. Ich muss realisieren, dass ich voll ungern darüber rede, dass wir Sünder sind. Das ist voll unbequem. Weil unsere Kultur, unsere Welt sagt, jeder entscheidet doch selber, was richtig und falsch ist. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst oder lassen sollst oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Und die Kultur sagt, die Menschen sind doch eigentlich gut. Das heißt, die bräuchten gar keine Rettung. Und wenn du dann sagst, nee, das stimmt nicht, dann sprichst du entgegen dem, was unsere Gesellschaft für wahr hält. Und mir ist dieses Weltbild manchmal sympathischer, weil ich eben ein Problem habe mit diesem strafenden Gott. Den mag ich nicht, mag ich einfach nicht. Aber ich wurde dann eben begleitet von Gott und habe festgestellt, wenn ich so ganz tief in mich reinfühle, dann weiß ich, dass das ein Ideal wäre, was wir gar nicht erfüllen können, dieses Gutsein. Dass es sich in Wirklichkeit gar nicht bewahrheitet oder nur dann bewahrheitet, wenn wir die Augen schließen und alles Schlechte ignorieren. Und dass ich auch anerkenne, dass ich es nicht schaffe und dass auch keinen, den ich kenne, schafft. Und dass wir die Gnade erleben können, dafür müssen wir uns unbequemen Wahrheiten glauben, unbequeme Wahrheiten glauben. Und zwar, dass wir moralisch verkommen sind, dass wir geistlich unvermögend sind und dass die Erlösung einen sehr hohen Preis hat. Ich gehe darauf ein. Also wir sind moralisch verkommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Sünder sind. Der Joel hat es letzte Woche erklärt mit, wir haben die Richtung verfehlt. Und wenn unser Hauptauftrag, unser Dasein, Gott die Ehre zu geben ist und wir das nicht tun, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Genau. Und die Sünde, die muss bestraft werden, weil Gott gerecht ist. Und wenn er die Sünde nicht bestrafen würde, dann wäre er sich selber nicht treu. Und das bedeutet, dass wir Strafe verdient haben, dass wir Rettung brauchen und dass Gott, dass es eine göttliche Gerechtigkeit gibt. Und das erkennt Jonah auch an. Er sagt, hey, du hast mich in die Tiefe geworfen, ins Herz der Meere und die Flut umgibt mich. Deine Wogen und deine Wellen gehen über mich. Die zweite Wahrheit ist, dass wir geistlich unvermögend sind. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind oder dass wir moralisch nicht einwandfrei sind, dann kann es oft in so einem Bemühen enden, dass wir anfangen, uns anzustrengen, es doch richtig zu machen. Dass wir uns besonders viel Mühe geben, es richtig zu tun. Oder dass wir auch versuchen, Gott gnädig zu stimmen, indem wir uns besonders fromm verhalten, indem wir versuchen, wirklich alles zu erfüllen. Und dann müssen wir erkennen, es bringt gar nichts. Das ist vergebens. Und auch da hatte ich wieder ein Problem damit, weil ich will es selber machen. Ich will selber einen Teil zu meiner Rettung beitragen. Ich will nicht nichts tun. Aber wenn ich es selber machen will, dann könnte ich auch zu einer anderen Religion gehen. Weil zum Beispiel im Buddhismus, da muss man sich besonders bemühen, gut zu leben, um dann in der Wiedergeburt hoffentlich in einer anderen Kaste zu landen. Also dieses, ich bemühe mich, um meine Beziehung mit Gott selber zu flicken, das können wir in anderen Religionen sehen. Und ich bin Teil von dem. Ich will mich selber ständig optimieren. Und dann sagt Gott zu mir, Lisa, gib auf. Und ich so, nein, danke. Und er sagt, doch bitte. Genau, und auch Jonah kommt eben an die realisiert, hey, ich bin hier in der Unterwelt und die Riegel, die haben sich für ewig hinter mir geschlossen. Ich kann es selber nicht reparieren. Und er muss aber an den tiefsten Punkt kommen, um das zu kapieren. Und die dritte Wahrheit ist dieser Preis, den die Gnade hat. Die Erlösung, die einen hohen Preis hat. In Vers 5 und 8 denkt Jona an den Tempel. Steht, dennoch schaue ich weiter zu deinem heiligen Tempel oder mein Gebet kommt vor dich in den Tempel deiner Heiligkeit. Warum denkt Jona an den Tempel? Das Buch Jona ist im Alten Testament und dort war es so, dass in dem Tempel im Innersten die Bundeslade war. Und auf der Bundeslade war ein Deckel, der heißt auch Gnadenthron. Und dort haben die Priester Opferblut draufgesprengt zur Sühne, also um die Sünden vom Volk zu tilgen. Und erst dann war Begegnung mit Gott möglich, weil das Gesetz, die 10 Gebote, die in der Bundeslade waren und liegen, die haben jeden Menschen verurteilt. Also das Gesetz kann man nicht erfüllen und verurteilt uns. Nur mit Opferblut war es möglich, Gott zu begegnen. Und dieses Opfertier, das musste makellos und ohne Fehler sein. Also es musste wirklich was kosten. Und was Jona nicht wusste, was wir aber wissen, ist, dass Jesus das Opferlamm geworden ist. Dass Jesus für ein für alle Mal für unsere Schuld gestorben ist. Dass sein Blut vergossen wurde, so dass wir Begegnung mit Gott haben können. Und zwar immer. Und das steht auch in Jona 2 drin. Da steht, Rettung kommt allein von dem Herrn. Und das bedeutet im tatsächlichen Wortlaut, heißt, Rettung liegt allein bei Gott. Gott allein kann retten. Und deswegen ist es nicht so, dass Gott einen Teil von unserer Rettung macht und wir den anderen Teil. Sondern wir müssen diese Gnade komplett annehmen. Und erst wenn wir diese drei Wahrheiten anerkennen und erleben, können wir auch Gnade Gottes erleben. Und ich war in Korea bei Jugend mit einer Mission und habe dort so wirklich Gottes Gnade richtig erlebt. Und es ist mir schwer gefallen, Gnade zu beschreiben. Was ist denn eigentlich Gnade? Aber was ich kann, war Gnade, wie es sich anfühlt, zu beschreiben. Was ich erlebt habe. Das Gnade ist wie Aufatmen. Es ist eine Leichtigkeit und ein tiefer Friede. Es ist eine große Dankbarkeit und eine Verbundenheit. Wenn wir Gnade erleben wir eine Klarheit, eine Liebe, eine Freude und ein Staunen über die Größe Gottes und darüber, wie sehr er mich liebt. Und da fallen die Dinge wieder in Relation, dass Gott groß ist und dass ich klein bin und dass er mir trotzdem begegnet. Und man wird sich bewusst, dass man gerade Vergebung erfahren hat. Und dann habe ich Rückschlüsse gezogen. Das heißt, was ist Gnade? Gnade ist verbunden sein mit Gott. Gnade ist umgeben sein von seiner Liebe. Gnade ist so ein großes, kostbares Geschenk und eine Freiheit, weil wir endlich nichts mehr tun müssen, sondern einfach nur noch sein dürfen. Und Gnade bedeutet, die Sünden sind uns vergeben. Das heißt, es ist so die Leichtigkeit, was ich hier gesagt habe. Und gleichzeitig kommt mit der Gnade eine Demut. Mein nächster Punkt hat die Überschrift, die harte und unbequeme Gnade. Weil wann erleben wir Gottes Gnade? Erleben wir sie in unseren Höhen, wenn es uns gut geht? Oder an unseren Tiefpunkten. Jona hat die Gnade Gottes am allertiefsten Tiefpunkt erlebt. Dort, wo er gemerkt hat, er schafft es gar nicht mehr alleine. Er trinkt jetzt oder Gott ist gnädig. Und oft ist es doch auch so, dass wir in Krisen Gott ganz nah sind. In Krisen merken, boah, wir haben gar nichts mehr, uns fällt der Boden unter den Füßen weg und wir brauchen Gott. Ich habe nur noch Jesus, sonst gar nichts. Und dann gibt's eine Sorte von Gnade, die von Zeiten gekennzeichnet ist, die mit ganz viel Schmerz und Krise und, was habe ich geschrieben, Not, Krankheit, Trauer, Angst gekennzeichnet sind. Und wir in dem Moment gar nicht erleben, dass es Gnade ist, gar nicht. Fühlt sich nicht an wie Gnade, aber rückblickend können wir dann sagen, da war Gott gnädig. Und dann möchte ich zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen. Ich war bei Jugend mit einer Mission in Berlin und nach einem Jahr hat meine Leiterin gesagt, Lisa, also nicht mal persönlich, sondern per Facebook, so ganz trocken, keine direkte Kommunikation. Sie hat gesagt, Lisa, du brauchst Heilung. Geh woanders hin und wenn du gesund bist, dann kannst du wieder hier arbeiten. Du kannst nicht mehr länger unter mir arbeiten. Also ich war so, wie ich war, dort nicht mehr erwünscht. Ich war nicht gesund genug oder was auch immer. Und es war richtig, richtig schmerzhaft, rausgekickt zu werden, so nicht gewollt zu sein, nicht zu wissen, hey, ich dachte, Gott wollte, dass ich dorthin gehe, aber jetzt muss ich wieder gehen und was soll das? Und auch dieser Schmerz, den ich da erlebt habe. Und rückblickend war es aber trotzdem Gottes Gnade, weil er hat mich rausgenommen und war anders hingesetzt und dort ist dann der Sturm ausgebrochen. Dort, diese Organisation in Berlin, die wurde so gerüttelt und geschüttelt, da sind so viele komische Sachen passiert oder auch schmerzhafte Sachen, wo ich sage, zum Glück muss ich das nicht miterleben. Das, was ich erlebt habe, war schmerzhaft, aber das andere wäre noch schmerzhafter gewesen. Letztes Jahr hatte ich auch eine schwierige Phase. Da hatte ich meine Predigt davon erzählt, frag mich nächstes Jahr, wie es mir geht, das ist jetzt heute. Genau, ich habe einfach gemerkt, da gibt es einiges an meinem Charakter, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo ich voll anstrengend ist, nicht nur für mich, sondern auch für mein gesamtes Umfeld. Und die Ursache darunter sind Lebenslügen, die ich glaube und die endlich gebrochen werden müssen. Und ich habe es aber allein nicht geschafft. Und da habe ich gesagt, Katha, kannst du mit mir beten? Dann haben wir einen Termin gefunden und gebetet. Und im Gebet sind wir auch auf meine Schulzeit gekommen und da habe ich echt krasse Ablehnung und Mobbing erlebt. Und es war nicht schön, es war ultra schmerzhaft. Und dann hat mir Gott aber offenbart, dass die Alternative, nämlich das dazu zu gehören, noch schmerzhafter gewesen wäre. Dieses Rauchen, Saufen, Party, andere Menschen fertig machen, das wäre so die Alternative gewesen. Er hat gesagt, das war der geringere Preis. Das heißt, wir erleben manchmal Gottes Gnade als sehr hart und sehr schmerzhaft. Und können aber trotzdem wissen, dass Gott für uns ist. Und dieser Fisch, den Jona verschlingt, das ist auch so eine Art von Gnade. Weil das Ungeheuer verschlingt ihn, er ist im Inneren von dem Fisch. Und ich würde dann wahrscheinlich nicht beten, sondern ich würde Gott fragen, wann komme ich denn jetzt hier raus? Es stinkt unglaublich nach Fisch. Nach Säure. Keine Ahnung, wie der Magen von dem Fisch arbeitet. Aber ne, sehr fischig hier drin. Mit den Essensresten. Und hier bin ich. Genau. Und in der Predigtvorbereitung hat Gott mir noch was offenbart. Er hat auf meinen Wunsch, auch was zu tun, reagiert. Er hat gesagt, hey Lisa, du möchtest einen Beitrag leisten, aber du kannst dich nicht selber retten. Wenn du aufhörst, dich selber zu optimieren, selber an dir zu reparieren und mich machen lässt, dann hast du endlich neue Ressourcen zur Verfügung, um den Blick von innen nach außen zu wenden. Das Weltbild von wir sind Sünder und Sünde muss bestraft werden, das macht mir Angst, weil ich darin eine Last und eine Aufgabe sehe, dass die Welt Rettung braucht. Das bedeutet nämlich, dass alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, verloren sind. Und dass wir eben diese Aufgabe haben, Gottes Gnade verfügbar zu machen. Und ich habe gemerkt, hey, die Aufgabe, die macht mir Angst. Aber ich habe mich erinnert, was Michaels Oma immer gesagt hat. Er hat gesagt, Gottvertrauen muss man haben. Dass auch wenn er diese Aufgabe hat der Weltrettung, dann kann ich vertrauen, dass er das irgendwie möglich macht, auch wenn es mein meine Kapazitäten, meine Gedanken sprengt, es größer ist, als was ich kapiere. Und dass ich dann eben anfange, gehorsam zu sein. In ganz kleinen Sachen, in großen Sachen. Tu, was er sagt. Und dass meine Motivation nicht die Angst ist, sondern die Freiheit und die Liebe. Dass ich mich daran erinnere, wie es sich die Gnade für mich angefühlt hat und anfühlt. Und dass ich aus dieser Erinnerung, aus dieser Motivation sage, ich möchte, dass andere auch sowas erleben. Ich möchte, dass sie auch frei sind. Also, warum brauchen wir Gnade? Weil wir es alle nicht schaffen. Wie erleben wir Gnade? Indem wir an Jesus glauben. Und wann erleben wir Gnade? Auf den tiefsten Punkten in unserem Leben. Gott ist gerecht und barmherzig. Und er reagiert, wenn wir beten. Ich habe noch drei Fragen für euch. Bist du bereit darf Gott dein Welt- und Menschenbild stören? Darf er das? Unbequem, aber notwendig, wenn wir Gnade erleben wollen. Hast du die Gnade Gottes schon erlebt? Bist du bereit aufzugeben, raus aus der Selbstoptimierung, rein in es Gott machen lassen? Und wenn ja, dann kannst du zurück in die Bestimmung gehen, nämlich Gott die Ehre zu geben. Und das machen wir jetzt auch im Lobpreis. Wir haben auch ein Gebetsteam da, das heißt, wenn irgendwas heute dich angesprochen hat und du sagst, da will ich, dass noch jemand mit mir drüber betet, dann geht nach hinten, von mir aus gesehen rechts, und lasst euch da für euch beten. Und auch ich möchte jetzt nochmal beten. Herr Gott, du begegnest Jona beim Ertrinken mit deiner Gnade, mit deinem Fisch. Und du begegnest uns in unseren tiefsten Tiefpunkten im Leben. Und du sagst, ich mag auch keine Strafe, deswegen bin ich barmherzig und gnädig, aber ich muss strafen. Aber wenn ich strafe, ich habe das schon übernommen für euch. Jesus hat das für dich getragen. Und ich empfange deine Gnade und freue mich an deiner Gnade und komme in Staunen, wer du bist. Staune darüber, dass du so ein großer, herrlicher Gott bist und dich trotzdem uns zuwendest. Dich will ich preisen und dir die Ehre geben und Anerkennung, die Rettung liegt allein bei dir.